Ausgeschlafen. Der Podcast rund um den erholsamen Schlaf. Am Mikrofon Werner Waldmann.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser Thema heute sind nicht-medikamentöse Behandlungsverfahren gegen unruhige Beine. Nicht alle Patienten vertragen die Arzneimittel gegen das Restless-Legs-Syndrom und leider helfen sie auch nicht immer so gut, wie sie helfen sollten. Gibt es eigentlich auch sinnvolle, nicht-medikamentöse Behandlungsmethoden oder geht es gar nicht ohne Medikamente? Über dieses Thema sprachen wir mit Lilo Habersack, der ehemaligen Vorsitzenden der Patientenvereinigung RLS e.V. und dem Neurologen Dr. Cornelius Bachmann, der sich auf die Behandlung von Restless-Legs-Patienten spezialisiert hat. Das Interview mit Lilo Habersack und Cornelius Bachmann macht Marion Zerbst.
Nicht alle Patienten vertragen die Medikamente gegen das Restless-Legs-Syndrom und sie helfen auch leider nicht immer so gut, wie sie sollten. Gibt es denn überhaupt sinnvolle nicht-medikamentöse Behandlungsmethoden oder geht es letztendlich nicht ohne Medikamente?
Ja, da kann ich vielleicht als Betroffener gleich was dazu sagen. Ich möchte mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Lilo Habersack. Ich bin seit über 20 Jahren die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Restless-Legs-Vereinigung. Wir sind eine Patientenvereinigung und kümmern uns um Betroffene mit dem Restless-Legs-Syndrom. Wir sind aber auch sehr interessiert an den Behandlungsmethoden und deswegen sind wir auch immer wieder mit der Wissenschaft in Zusammenhang und versuchen hier alles zu tun, um Betroffenen zu helfen. Sie fragen nach nicht-medikamentöser Behandlung. Das ist eines der großen Probleme, denn was will der Patient? Der will schnell zum Arzt gehen, will schnell einen Termin und was will er noch? Ein Medikament, das ganz schnell hilft. Aber so einfach ist es eben nicht. Und jeder Patient ist auch etwas anders. Und so muss er praktisch seinen eigenen Weg finden, um hier mit seiner Krankheit zusammenzuleben. Und es ist tatsächlich so, dass viele Betroffene intuitiv das Richtige machen, was ihnen gut tut. Und was ihnen nicht gut tut, das merken sie auch nach einer gewissen Zeit. Aber es ist nicht einfach eine Behandlung, eine reine Behandlung ohne Medikamente durchzuführen.
Jetzt mein Kommentar zur Frage. Ich stelle mich auch ganz kurz vor. Ich bin Cornelius Bachmann, bin Facharzt für Neurologie, spezielle Schmerztherapie und Somnologie und habe ein Schlaflabor mit 9 Betten, eine Praxis in Osnabrück und betreue eben sehr viele Restless-Legs-Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet. Ich bin außerdem Mitglied von der Leitlinienkommission von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie zur Erstellung der neuen Behandlungsleitlinien für Restless-Legs gewesen, wie Frau Habersack auch. Und wir haben uns sehr intensiv mit der Studienlage sowohl hinsichtlich medikamentöser als auch nicht medikamentöser Behandlungsverfahren befasst und haben eben die Datenlage geprüft. Und ein nicht medikamentöses Verfahren, womit man RLS-Symptome lindern kann, ist eben körperliche Aktivität, also Exercise im Englischen. Dazu gibt es eben mehrere Studien, die vor allem an Dialysepatienten mit so Fahrrädern durchgeführt wurden, so Liegefahrrädern, die während der Dialyse benutzen können. Und das gibt eben eine signifikante Linderung der Beschwerden. Man muss nur bei körperlicher Aktivität eben aufpassen, zu welchem Tageszeitpunkt man die macht. Es ist bekannt, es sind noch keine Studiendaten dazu vorliegen, aber dass eben sehr viel Beinarbeit oder körperliche Aktivität am Nachmittag oder Abend eben zu vermehrten Restless-Legs-Beschwerden nachts führt. Man sollte da also dann den Sport oder die körperliche Aktivität eher am Vormittag durchführen. Des Weiteren gibt es inzwischen schon eben genügend Evidenz, dass Yoga zu einer Verbesserung der Schlafqualität wie auch zur Symptomschwere führt. Und eben die transkutane spinale Gleichstromstimulation. Dazu gibt es jetzt bisher eine doppelblinde und von unabhängigen Arbeitsgruppen in China noch 2 einfach verblindete Studien und Publikationen, die eben vorliegen. Des Weiteren ist es so, dass es zu einer Near Infrared Light, also Infrarotlichtbestrahlung, eben auch mehrere Arbeiten gibt, inzwischen eben 3 Publikationen, wovon aber eben die nur eben einfach verblindet sind, also keine doppelt verblindete Studie vorliegen, und auch die zeigen eine Besserung der RLS-Beschwerden. Bei den Studien war es aber so, dass da bei dieser einfach verblindeten Studie eben Urämie-Patienten untersucht wurden, die eben auch zur Dialyse gehen. Und das finde ich insofern problematisch, als dass die bei den Patienten keine Polyneuropathie vorher ausgeschlossen wurde. Denn solche Patienten haben sehr oft eine sogenannte urämische Polyneuropathie. Und diese Patienten haben oft eben auch zum Teil dann andere Beschwerden, die eine Polyneuropathie komorbid noch zum Restless-Leg-Syndrom haben, als Patienten, die eben keine Urämie haben oder keine Polyneuropathie. Und sehr viele RLS-Patienten, auch dazu gibt es eben jetzt keine eindeutigen Studiendaten, aber ein Großteil der RLS-Patienten profitiert eher von einer Kälte oder Kühlung. Die Patienten lieben das halt, die Beine zum Beispiel nachts aus dem Bett zu machen oder die Bettdecke zurückzuschlagen, abends kühlende Gele auf die Beine zu schmieren. Manche Patienten benutzen auch Cool Packs und machen die sich in dünne Strümpfe hinein, die sie dann abends einziehen, sodass ich vom Klinischen her, das für mich schwer vorstellbar ist, dass alle Patienten von so einer Infrarotbestrahlung eben profitieren. Und man konnte auch in diesen Studien keinen Wirkmechanismus nachweisen, wie diese Infrarotbestrahlung wirkt. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass möglicherweise vermehrt Stickstoffmonoxid aus dem Endothel der Gefäße freisetzt, was eine Steigerung der Durchblutung bringen sollte und darüber möglicherweise eine Besserung der Beschwerden. Da ist es aber so, dass eben in einer von diesen 3 Arbeiten eben auch durchgeführte Überprüfung der Durchblutung in den Beinen keinerlei Veränderung zwischen den Gruppen zeigt, also vorher und hinterher. Während eben bei der spinalen Gleichstromstimulation anhand von einem spinalen Reflex, von dem Hoffmann-Reflex, eben gezeigt hat, dass die Übererregbarkeit bei RLS-Patienten signifikant eben durch so eine anodale Gleichstrombehandlung reduziert wird.
Wie wird denn das genau durchgeführt, diese spinale Gleichstromstimulation? Wie wird das gemacht? Muss man da in die Arztpraxis? Wie läuft das?
Ja, das ist bisher nur ein experimentelles Verfahren. Das heißt, es wird eine Elektrode über dem lumbalen Rückenmark angebracht und eine Referenzelektrode über dem rechten Schulterblatt. Und dann wird eben, gibt es eine, wir nennen das kurze Fade-In-Zeit. Das heißt, es wird kurzzeitig die Stimulation gestartet. Dann spüren die Patienten ein Kribbeln. Dann erfolgt über, je nachdem, 13 bis 15 Minuten die Stimulation. Und dann gibt es ein Fade-Out, wo wieder eben dann das abgestellt wird. Und das Gute an diesem Verfahren mit dieser Gleichstromstimulation ist, dass auch bei der sogenannten Sham-Stimulation, das heißt, wo sich das Gerät nach diesem Fade-In sofort automatisch abschaltet, die Patienten da keinerlei Unterschied bemerken, sodass man das eben sehr gut als Kontrollkondition verwenden kann und sich das eben sehr gut eben auch zu Studien eignet.
Da kann ich vielleicht auch zur Kälte noch etwas sagen, denn wir wissen aus Erfahrung, auch Erfahrung vieler Mitglieder, dass Kälte gut tut. Und deswegen haben wir von unserer Vereinigung eine Kältestudie in Auftrag gegeben mit der Universität von Münster. Und zwar wurden da richtige Kältebehandlungen durchgeführt. Das heißt, die Patienten konnten auswählen, in eine der 3 Gruppen zu gehen. Die erste Gruppe hatte eine Behandlung mit Kälte, das ist so ein feiner kalter Nebel, der auf die Beine gesprüht wurde, in einer Woche jeden Abend, und konnten dadurch doch etwas Linderung erfahren. Die andere Gruppe, da war es schon etwas kälter sozusagen, die kamen in eine Kältekammer, das gibt es, und da wird man dann mit bis zu 160 Grad 3 Minuten heruntergekühlt. Das ist eine interessante Erfahrung. Ich habe das auch gemacht natürlich, bevor ich mit der Studie in Auftrag gegeben habe. Aber es ist nicht so schlimm. Also man kann das gut aushalten. Man ist in einer Vorkammer, da ist es schon etwas kälter als normal, bis zu 90 Grad minus. Und dann kommt man in die wirklich kalte Kammer und man ist nicht groß begleitet. Man hat zwar eine Mütze auf, um die Ohren zu schützen, man hat Handschuhe an und man hat natürlich Schuhe an, weil der Boden ist auch eiskalt und man hat Musik. Und zu dieser Musik bewegt man sich automatisch, damit man das Ganze aushält. Und dann wird rückwärts gezählt. Und das ist ganz interessant, wie lange man das eigentlich aushalten kann. Aber 3 Minuten sind lang genug und dann geht man wieder aus der Kältekammer raus, wieder in die Vorkammer zum etwas Aufwärmen sozusagen bei 60 Grad. Und dann kommt man aus der Kammer heraus und dann hat man ein großes Wonnegefühl, denn es ist schon eine interessante Erfahrung da drinnen. Aber es ist dann je nachdem, wenn ein Physiotherapeut noch dabei ist, kann man hinterher noch eine kleine Behandlung bekommen. Das ist für die Muskeln sehr angenehm und man macht dann Bewegungsübungen auch auf einem Fahrrad und dann wird es am nächsten Tag wiederholt. Und das macht man dann eine Woche lang, dann hat man Wochenendpause und dann nochmal 2 Wochen. Und da wurde doch festgestellt, dass diejenigen, die diese wirklich große Kältebehandlung durchgeführt bekamen, die hatten einen Benefit. Das heißt, sie konnten besser schlafen, sie waren einfach ruhiger und hatten auch nicht so starke Restless-Legs-Bewegungen nachts. Und dann gab es noch eine Gruppe, die kam zwar auch in eine Kältekammer, aber da war es nicht nur groß kalt, sondern das war dann die Schämgruppe, wie man sagt. Und da konnte man schon feststellen, dass die Kälte durchaus ein Hilfsmittel ist. Und wir kennen auch Betroffene, die jeden Tag in der Früh ins eiskalte Wasser gehen, egal welche Jahreszeit. Und die berichten, dass es ihnen sehr gut tut. Wir müssten eine größere Studie dazu noch machen mit mehr eingeschlossenen Betroffenen, aber es ist noch nicht geschehen, leider. Aber wir kennen das eben, jeder will kalt an den Beinen haben und das macht auch jeder automatisch das Richtige. Es wird sich kaum einer mit Restless Legs groß in die Sonne legen, weil er weiß, abends geht es dann los. Da wird man eben auch keine warmen Strümpfe anziehen, sondern man geht immer mit kühlen Beinen gern ins Bett und wird nachts auch die Beine auf die Bettdecke legen. Und man sieht es ganz besonders bei Kindern, die ja auch Restless Legs haben können, dass die Bettdecke immer wegstrampeln. Die ist ihnen lästig und es ist auch die Wärme lästig. Und da ist schon ein großes Zeichen, dass die Wärme negativ sich auswirkt und Kälte positiv.
Muss man das mit dieser Kältesauna regelmäßig wiederholen oder hält das eine Zeit lang vor? Und wo kann man da überhaupt hingehen? Wo gibt es Kältesaunen?
Also, das ist eine Sache, die jeder natürlich für sich ausprobieren muss. Und ein Arzt oder ein Betreuer dieser Kältekammer wird auch feststellen, ob der Patient überhaupt in die Kältekammer darf, ob er Herzprobleme hat oder ob es andere Schwierigkeiten gibt. Und es ist so, es gibt viele Kliniken. Am meisten haben die Rheumakliniken eine Kältekammer, aber es gibt inzwischen auch Kliniken, die nicht an ein Krankenhaus gebunden sind, nicht Kliniken, sondern so wie Physiotherapeuten, die dann eine Kältekammer dabei haben. Also und da kann man das dann ausprobieren. Aber es sollte doch immer eine Person dabei sein, die etwas davon versteht und den Leuten dann sagt, wenn sie Beschwerden haben, kann man auch jederzeit raus. Das ist auch kein Problem. Aber es ist so, das Anhalten ist bei der Ganzkörperbehandlung am längsten. Bei dieser Besprühung mit den kalten Nebeln ist es nicht so lang. Also das haben wir auch feststellen können. Also man muss das immer schon mal wiederholen.
Alle 4 Wochen oder muss man jede Woche
in die Sauna? Nein, das setzt auch nicht immer gleich ein. Das ist immer etwas, was der Patient am liebsten hat, wenn er etwas macht. Egal, ob er jetzt eine alternative Behandlungsmethode hat oder ob er Medikamente nimmt. Er erwartet immer Soforthilfe. Und das ist nicht immer der Fall. Er muss schon ein bisschen warten. Und es ist auch individuell verschieden. Beim einen geht es schneller, beim anderen geht es nicht so schnell. Und das würde ich auch bei den Medikamenten den Betroffenen empfehlen. Bisschen Geduld tut Not. Und dann muss man es eben schauen für sich selbst. Führen Sie ein Tagebuch, wenn Sie so etwas machen? Man weiß selbst oft nicht mehr so genau nach ein paar Tagen, wie war es jetzt eigentlich? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich hier selbst beobachtet. Und dann vielleicht auch noch interessant ist es, wenn man es in einer Gruppe macht, dass 2, 3 können in diese Kältekammer rein. Und dann kann man sich auch hinterher sehr schön austauschen.
Es wird ja auch für Sportler angeboten. Also ich habe das Gefühl, die sind im Kommen, die Kältesaunen.
Ja, es gibt immer mehr. Und es ist auch so, dass es für Muskeln sehr interessant ist. Darum werden die Sportler oft in Kältekammern gesteckt. Und natürlich auch für Rheumapatienten. Da weiß man auch, dass es sehr hilfreich ist und schmerzlindernd.
Vielleicht noch mal kurz zurück zur Gleichstromstimulation. Wo wird das überhaupt in Deutschland durchgeführt? Ist das bisher nur im Rahmen von Studien oder wer macht das überhaupt, wenn man als RLS-Patient so etwas ausprobieren möchte?
Genau, es wird bisher nur im Rahmen von Studien durchgeführt. Wir werden jetzt im kommenden Jahr noch mal eine Studie dazu durchführen, bei de novo Patienten, bei denen, die also noch keine Vorbehandlung gehabt haben bisher mit Medikamenten, weil man weiß nie, wie die medikamentöse Behandlung die afferenten Bahnen, also die sensiblen Bahnen sozusagen verändert. Und bei unserer ersten Studie war eben einer der Kritikpunkte, dass wir zwar Patienten hatten, bei denen die Medikamente pausiert waren, aber die eben nicht de novo waren. Und deswegen werden wir jetzt nochmal im kommenden Jahr eine Studie machen, wo wir eine repetitive Stimulation, Gleichstromstimulation machen über dem Rückenmark, wo die Patienten eben über 3 Tage lang an jedem Tag jeweils 2-mal stimuliert werden. Dann ist eine Woche Pause und dann erfolgt nochmal eine Stimulation. Meines Wissens nach sind wir aber bisher das einzige Zentrum in Deutschland, was das macht, aber wie gesagt, nur im Rahmen von Studien bisher.
Weiß man denn da schon, wie lange das dann hält, wenn man so eine Behandlung bekommt?
Ja, wir hatten also klinisch Effekte, die Veränderung von der Erregbarkeit des Rückenmarks, die hat nur relativ kurz angedauert, aber die Patienten berichteten eben von der Besserung eben bis sogar zu 2 Wochen hin. Wir hatten also nach einer Viertelstunde haben wir dann nochmal gefragt und da hatten die eben auch noch immer eine Symptomlinderung. Und wir hoffen eben, dass wir durch diese repetitive Stimulation, das heißt dadurch, dass wir das 3 Tage lang jeweils 2-mal hintereinander machen, eine Potenzierung bekommen, eine Langzeitpotenzierung, wie man das auch am Cortex, am motorischen Cortex nachgewiesen hat mit der Gleichstromstimulation, dass wir einen ähnlichen Effekt am Rückenmark eben auch erreichen können.
Weiß man denn schon, ob die Beschwerden dadurch ganz weggehen oder nur teilweise und ob das bei allen Patienten hilft oder nur bei ganz bestimmten Patienten?
Also wir hatten eine signifikante Besserung eben auf diesen visuellen Analogskalen wir hatten 20 Patienten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das waren aber alles Patienten, die halt keine Polyneuropathie hatten und bei denen vorher ein Ferritinmangel ausgeschlossen war, die also keine relevanten Begleiterkrankungen hatten und wie gesagt eben auch sonst keine Schmerzmedikation oder irgendwas eingenommen haben.
Okay. Und ob das jetzt dadurch ganz weggeht, das kann man wahrscheinlich jetzt noch nicht sagen.
Ich würde erstmal davon ausgehen, dass man eine Symptomlinderung jeweils für einen gewissen Zeitraum eben einfach erreichen kann und das eben sozusagen nicht medikamentös. Das ist ja der Sinn von dem Ganzen. Manche Patienten vertragen die Medikamente nicht und deswegen versuchen wir eben ein Verfahren zu entwickeln, wie man eine Symptomlinderung auch ohne Medikamente erreichen kann. Ich denke, dass man das RLS ganz zum Verschwinden bringen kann, das bleibt momentan erst nochmal ein Traum. Denn Frau Habersack schüttelt auch mit dem Kopf, denn es ist so, dass wir die Ursache ja vom RLS immer noch nicht kennen. Und um sozusagen eine kausale Therapie zu machen, muss man erstmal die Ursache kennen.
Es hat ja ein Vorstandsmitglied von RLS e.V., der Herr Professor Paulus, hat ja vor einiger Zeit eine Umfrage durchgeführt bei Physiotherapeuten, ob die auch im Rahmen ihrer Physiotherapie oder manuellen Therapie RLS-Patienten behandeln und mit welchen Ergebnissen. Ist dabei etwas rausgekommen?
Leider war da kein großes Ergebnis. Wir probieren ja alles, weil wir wissen ja auch, dass die Betroffenen am liebsten etwas Nicht-Medikamentöses gegen ihre Krankheit machen. Und da haben wir eben bei Physiotherapeuten angefragt. Da war jetzt nichts Signifikantes dabei, dass einer gesagt hat, ich mache dieses oder jenes. Aber es war immerhin, es waren eine Menge interessiert dran, aber sie konnten uns jetzt nicht irgendwie eine Behandlungsmethode empfehlen.
Dann gibt es ja auch noch das breite Spektrum von Nahrungsergänzungspräparaten. Da gibt es ja ein paar neuere Studien, wo Vitamin D-Mangel das RLS-Risiko erhöhen soll und man dementsprechend dann Patienten, die einen Mangel haben, Vitamin D-Präparate geben soll und das würde helfen. Was ist davon zu halten?
Es ist ganz richtig, ja, man hat eben festgestellt, dass mit Vitamin D-Mangel eben tatsächlich dazu führen kann, dass das RLS eben sich verschlechtert, ähnlich wie eben Ferritin bzw. Eisenmangel das eben auch machen kann. Und deshalb sollte man das dann eben substituieren, entsprechend auch wie das Eisen.
Aber zum Thema Ernährung ist natürlich schon ein breites Feld. Und hier sollte man gesunde Ernährung in den Vordergrund stellen und sollte sehr wenig Kaffee, wenig Tee, wenig Alkohol, kein Nikotin und alles nicht am späten Nachmittag, sondern eben nur bis zur Mittagszeit. Das ist also und viele Hülsenfrüchte, weil die wieder Eisen, die Eisenaufnahme im Körper bevorzugen und das ist ganz wichtig, dass man hier ein bisschen auf seine Ernährung achtet.
Und
weil
auch eisenhaltiges,
Eisen ist ganz wichtig.
Genau, eisenhaltiges Gemüse wie Rosenkohl oder Brokkoli wird eben auch empfohlen. Das ist ganz wichtig. Ja. Wir haben dazu eben auch konkret in den Leitlinien Werte gegeben, nämlich dass die Ferritin-Serum-Konzentration bei mindestens 75 liegen sollte. Das ist ganz wichtig. Und die Transferinsättigung, das ist das Transportprotein für Eisen, das ist direkt korreliert mit der mit dem Eisenvorrat eben im Körper, sollte eben über 20, also mindestens 20% betragen. Auch wenn es darunter liegt, sollte man eben auch Eisen substituieren, entweder eben mit Tabletten neben einer eisenreichen Ernährung oder aber, wenn das nichts bringt, eben dann Infusionen eben mit Carboxymaltose eben verabreichen.
Da ist das Problem, dass der Arzt oft nicht oder der Patient erstmal nicht unterscheidet zwischen Ferritin und Eisen. Bei einer normalen Blutuntersuchung wird der Eisenspiegel gemessen, der bringt aber überhaupt nichts, sondern man muss den Ferritinspiegel messen. Das ist ganz wichtig, dass man bei einer Blutuntersuchung das beim Arzt anfordert. Das muss nämlich extra gemacht werden und machen die Ärzte nämlich normal nicht und kostet meistens dann auch extra. Also ganz, ganz wichtig und bei Ernährung oder auch bei Nahrungsergänzungsmitteln für Eisen ist immer ein kleines Problem, dass es nicht so angenehm ist einzunehmen. Und das am besten mit Zitronensaft oder Zitrusfrüchten, dann wird das Eisen besser aufgenommen aus diesen Ergänzungsmitteln. Und man sollte natürlich auch, wenn man eine Infusion bekommt, das ist nicht mehr so wie früher. Da gab es früher immer das Problem, das ist ja so gefährlich, das hat sich alles geändert. In Injektionen sind ganz harmlos inzwischen. Der Arzt wird bei jeder Injektion aufpassen und den Patienten beobachten. Und so ist es auch bei einer Eiseninjektion.
Man muss dazu aber nochmal ergänzend sagen, dass es ganz wichtig ist, darauf zu achten, dass das Ferritin bei mindestens 75 liegen soll, weil wir haben oder bei mir die Majorität der Patienten, die das eben überprüfen lässt, auch zum Beispiel hausärztlicherseits, die bekommt dann gesagt, ja, Ferritin ist in Ordnung und der Normbereich fängt in den meisten Laboren schon bei 15 oder 25 ja. an und das ist natürlich für RLS viel zu wenig. Ja. Deshalb muss man konkret eben fragen, liegt mein Ferritin über 75? Das ist ganz, ganz wichtig und es ist auch keine IGEL-Leistung, muss man dazu sagen, weil es bei RLS indiziert ist, wird das eben auch von den Kassen übernommen. Also die Patienten müssen das nicht als IGEL-Leistung selbst bezahlen. Ich habe das alles schon geklärt, ja. weil sehr viele Patienten eben zu mir kamen, die berichteten, dass sie das als IGEL-Leistung berechnet bekommen. Das ist aber nicht richtig.
Inzwischen hat sich das gebessert, das ist richtig.
Mhm. Wenn man aber die Tabletten einnimmt, habe ich gehört, dann wird es einem übel. Also man hat Nebenwirkungen, stimmt das?
Ja, also viele Patienten haben dadurch Übelkeit oder auch Obstipationen, Verstopfungen, deswegen vertragen die es nicht so gut. Und dann würde es sich eben auch anbieten, so eine Infusion eben mit Eisencarboxymaltose eben dann zu geben. Ja.
Aber da gibt es auch verschiedene Mittel, die man nehmen kann. Und man muss ja auch aufpassen oder sich nicht wundern, wenn man einen dunklen Stuhlgang hat. Da meinen dann viele, oh Gott, jetzt habe ich Blut im Stuhlgang, weil der Stuhlgang sich durch die Eisenpräparate stark schwarz fast verfärbt.
Und wie viele Infusionen braucht man, wenn man sich Infusionen geben lässt?
Das ist individuell sehr unterschiedlich. Also man sollte erst einen gewissen Zeitraum verstreichen lassen, um eben sozusagen zu überprüfen, ob die Eisenspeicher durch die Infusion eben aufgebaut sind. Also man sollte 2-3 Monate erst nach der Infusion das messen und dann eben entscheiden, je nachdem, weil manche Patienten verlieren einfach mehr Eisen. Viele PatientInnen, die zum Beispiel eine Hypermenorrhoe haben, die also sehr stark bluten während der Menses, die verlieren natürlich mehr Eisen. Das ist also individuell sehr unterschiedlich.
Ja, noch mal ganz kurz zurück zum Vitamin D. Sollten denn eigentlich Patienten mit RLS-Beschwerden dann nicht routinemäßig gecheckt werden, ob die einen Vitamin D-Mangel haben? Das haben ja sehr viele. Wird das schon gemacht oder wird das empfohlen?
Ich persönlich checke bei allen meinen PatientInnen Vitamin D regelmäßig. Ich weiß nicht, inwieweit das andere Kollegen halt auch machen. Ich denke, dass Schwerpunktpraxen, die also wie ich so einen Schwerpunkt beim RLS haben, das sicherlich auch machen werden. Wobei man aber dazu sagen muss, dass Vitamin D bei auffällig vielen neurologischen Erkrankungen eine Rolle spielt. Zum Beispiel auch bei Multiple Sklerose oder Parkinson habe ich das auch schon gelesen. Ich bin da immer etwas skeptisch und frage mich, wenn das bei so vielen neurologischen Erkrankungen so wichtig ist, vielleicht sollte man auch den Normbereich nochmal überdenken. Deswegen, das ist schon sehr auffällig, muss man halt dazu noch sagen.
Aber Vitamin D kann man ja auch aufnehmen, indem man sich viel an der frischen Luft bewegt, was auch gut ist. Oder Sonnentage sind ja wichtig für die Aufnahme. Also das sollte man eben auch diesen gesunden Lebenswandel mit viel Freiheit oder Spaziergängen in der freien Natur oder Gartenarbeit ist zu empfehlen. Erstens bewegt man sich dabei und zweitens nimmt man automatisch hier das Vitamin D mit auf.
Ja, es war ja auch mal im Gespräch Magnesium. Helfen Magnesiumpräparate? Hat das irgendeine Relevanz bei RLS?
Nein, es hat keinerlei Relevanz. Es gibt keine einzige doppelblind kontrollierte Studie, die einen Effekt zeigt, der über dem Placebo-Effekt liegt. Der ist ja bei RLS und so höher, bei 40%. Deswegen empfehlen wir auch in den Leitlinien, also dass Magnesium nicht eingenommen werden sollte.
Und auch bei solchen Medikamenten, in Anführungszeichen, muss man aufpassen, kann man auch zu viel nehmen, was dann wieder schädlich ist. Also nicht, weil es kein verordnetes Medikament ist, meint man immer, ja, es ist ja nicht ungefährlich, aber man sollte da auch vorsichtig sein und nicht jeden Tag Unmengen davon nehmen, weil man denkt, das hilft schon. Aber mehr ist nicht immer gut.
Gibt es eigentlich immer noch Patienten, die Chininpräparate gegen RLS einnehmen? Das war doch mal so ein Trend. Ist das immer noch?
Nee, das hat sich auch gebessert. Also, aber ich weiß zum Beispiel, wir haben ja in unserer Mitgliederzeitung eine Rubrik, wo die Mitglieder Leserbriefe schreiben. Und eine Dame aus USA hat geschrieben, ich trinke jeden Abend mein Tonicwasser und das tut mir gut zum Einschlafen. Also das Tonic hat natürlich schon etwas, schläfert oder es macht auch müde vielleicht oder und ist auch für den Bewegungsapparat in irgendeiner Weise zuständig. Also, aber es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel ein Medikament nehmen sollte, in dem Chinin drin ist, auch nicht gegen Wadenkrämpfe genommen wird, weil das ist wirklich, es wurde jetzt mal längere Zeit ein Medikament angeboten, das eben gegen Wadenkrämpfe ist, das ist auch gegen Restless Legs hilft. Aber da muss man bitte sehr vorsichtig sein, weil man dann die Dosierung nicht weiß und es ist nicht dafür zugelassen und also da sollte man aufpassen. Aber wenn man Chinin Wasser abends trinkt oder Sprudel mit ein bisschen Chinin drin, ist es, glaube ich, nicht so schädlich.
Es gibt ja auch ein Verfahren namens pneumatische Kompression, das mal eine Zeit lang gegen RLS empfohlen wurde oder immer noch empfohlen wird. Wie funktioniert das und ist das zu empfehlen?
da bekommen die Patienten halt so wie so Blutdruckkompressen sozusagen um die Beine vergrößert eben gemacht. Und da gibt es eine einzige sham-kontrollierte Studie, die aber eben auch nicht doppelverbindet ist. Von daher ist auch da die wissenschaftliche Datenlage so dünn, dass man das eigentlich nicht empfehlen kann.
Ich weiß nur, dass ab und zu, ja vorwiegend bei den Physiotherapeuten gewisse Stellen oder Nervenbahnen durch Akupressur sozusagen, durch Selbstbehandlung gemacht wird und die bilden sich dann ein, das tut gut, aber da fehlt wirklich auch noch die Untersuchungsmethoden, genau die Stellen, die wahrscheinlich auch bei jedem wieder anders sind, aber das wird wahrscheinlich auch demnächst in einer Studie mitbehandelt, dieses Thema.
Und Kompressionsstrümpfe ist wahrscheinlich genau das Gleiche.
Die ist schädlich sogar.
Oh.
Die sollte man lieber nicht anziehen.
Ja, das sind für viele Patienten einfach eine Qual, weil die so einen Hitzestau halt bilden und die Patienten das ganz grauenhaft und sehr quälend empfinden. Genauso wie viele eben deswegen auch keine Strümpfe tragen, weil sie einfach diese Erwärmung darunter schwer ertragen.
Und vor allen Dingen, die Fasern sind ja dann Kunstfasern und das ist, wissen wir auch, dass das unangenehm ist. Auch Perlon- oder Nylonstrümpfe, das Beste sind immer für Restless-Legs-Patienten Naturfasern. Auch bei der Bettwäsche, dass eine angenehme, ein angenehmes Klima entsteht und nicht durch, wie Herr Dr. Bauchmann sagt, Schwitzeffekte entstehen, die dann wirklich wieder zu Hitze führen.
Okay, und wie ist es jetzt mit bestimmten Nahrungsmitteln? Sie hatten ja schon erwähnt, Nikotin und Rauchen und Kaffee kann RLS auslösen oder verschlimmern?
Nee, verstärken. Also Aha. Wir wissen, das ist natürlich auch wieder, kann nicht für jeden gleich empfohlen werden. Das muss jeder für sich ausprobieren. Und das merkt man ganz schnell. Wir haben Betroffene, die trinken ein Rotwein und sagen, der ist sehr fürchterlich, aber ich trinke einen Weißwein und es macht mir nichts. Und bei anderen ist es umgekehrt. Also man sollte selbst ausprobieren und das merkt man als Betroffener ganz schnell. Wann trinke ich meinen letzten Kaffee? Wann trinke ich meinen letzten Tee? Wann trinke ich Rotwein? Wann trinke ich Weißwein? Also das merkt man selbst dann ganz schnell und wenn man schlau ist, lässt man das dann halt weg, weil man dann eine etwas ruhigere Nacht hat. Und manche haben nur Beschwerden, wenn sie Alkohol trinken. Aha. Also ist es doch ein Indiz, dass es hier einen Zusammenhang gibt.
Genau, die meisten Patienten berichten vor allem nach Rotwein, dass die deutlich mehr Beschwerden dann nachts kriegen. Aber dazu gibt es natürlich eben auch noch keine systematische Studie. Man weiß eben nur generell, dass Alkohol insofern zu Schlafstörungen führt, als dass der in der, also der wirkt natürlich schlaffördernd, macht in der ersten Nachthälfte eine REM-Schlafsuppression, also der unterdrückt den Traumschlaf. Dafür kommt es aber in der zweiten Nachthälfte zum sogenannten REM-Rebound. Das heißt, der verpasste Traumschlaf wird sozusagen dann nachgeholt und dadurch schlafen die Patienten insgesamt unruhiger und weniger erholsam. Das weiß man generell von Alkohol. Für RLS, wie gesagt, gibt es dazu keine wissenschaftliche Studie, nur die Patienten berichten einfach, dass es eben auch nur anekdotisch, so vor allem nach Rotwein, dass das halt damit signifikant schlechter geht nachts.
Aber über welchen Wirkmechanismus das mit dem Rotwein gehen sollte, das weiß man auch
nicht. Das weiß man nicht, nein.
Ja, da sind vielleicht irgendwelche Tannine oder irgendwas drinnen. Mhm. Also ich kenne es auch von meinem Bruder, der auch betroffen ist, der hat nur Beschwerden, wenn er Rotwein getrunken hat. Aha. Und sonst nicht. Also da ist schon ein Indiz. Und viele klagen tatsächlich, dass der Rotwein schlechter verträglich ist. Aber das muss man halt dann ausprobieren, wie viel kann ich trinken und wie wann lasse ich ihn weg?
Und Passivrauch, schadet das auch? Also wenn man den Rauch jetzt in der Luft hat und den einatmet, bringt das irgendwelche Probleme oder weiß man da nichts davon?
Ich wüsste jetzt nicht,
wer das hat.
Kenne ich jetzt keine Erfahrungen, muss ich sagen. Keine Berichte.
Gibt es denn sonst irgendwelche Nahrungsmittel? Also sprich, macht es Sinn, ein Ernährungstagebuch zu führen, damit man vielleicht rauskriegt, dieses oder jenes Nahrungsmittel verschlimmert meine Beschwerden oder weiß man da nichts drüber bei RLS?
Doch, das ist immer sinnvoll, sich aufzuschreiben, was esse ich, was mache ich. Da gibt es eben die Lebensmittel, die eisenhaltig sind sowieso. Das wird man dann auch merken. Dann ist Zucker ein Feind des Restless Legs. Also man sagt zwar dann auch, ich esse ja jeden Abend nur eine ganze Menge Obst, das schadet mir ja nichts, das ist ja nur gesund, aber auch im Obst ist Fruchtzucker drin, der dann umgesetzt wird. Also da ist es dann auch durchaus möglich, dass sich die Beschwerden verstärken. Da muss man eben auch ein bisschen aufpassen. Und Gemüse haben wir ja auch eben auch die Empfehlung, dass man hier eisenhaltiges Gemüse zu sich nehmen soll und oder auch Müsli, viel Körnerfrüchte, also die sind nicht ungesund.
Bezieht sich das jetzt nur auf den Zucker oder auf die Kohlenhydrate oder die leicht verwertbaren Kohlenhydrate an sich, dass man vielleicht mal eine kohlenhydratarme Ernährung ausprobieren soll? Oder geht es nur um den Zucker?
Nee, es bietet sich schon an, bietet sich schon an. Das sollte man, aber es gibt hier eben keine Studien dazu. Das ist immer das, und der eine verstoffwechselt seine Nahrung so rum und der andere andersrum und dann kann man wieder nichts sagen. Darum bin ich immer ein Empfehler von Tagebuch, damit die Leute selber merken, was mache ich. Erstens ist es immer wichtig, ich sage es, es ist die eigene Krankheit, um die man sich kümmern muss. Da hat ein Arzt auch gar nicht die Zeit, jetzt zu fragen, was haben Sie denn heute früh gegessen oder was haben Sie denn gestern Abend gegessen und wie war es dann? Also das sollte man sich selbst auferlegen und dann kann man vielleicht irgendwo ein Muster erkennen.
Ja, die Weißmehlprodukte werden ja sehr verteufelt, aber ob das jetzt mit dem RLS zu tun hat, das weiß man wohl nicht. Und dann gibt es ja auch Erkenntnisse, dass bei vielen Erkrankungen die Darmflora verändert ist. Weiß
Ja.
man da was in puncto RLS oder ist da
Sind
nichts
wir auch noch
drin?
nicht so weit. Die Mikrobionik ist groß im Kommen. Ich glaube, das sind wir. Ich habe auch schon mal versucht, hier ein paar Wissenschaftler auf unseren Darm anzusetzen, aber da habe ich keinen Erfolg bis jetzt gehabt.
Ich hoffe, dieses Gespräch hat Ihnen wichtige Informationen gegeben, sodass Sie vielleicht etwas besser mit Ihrer Krankheit zurechtkommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.